Ey, Kuchenreuter, was ist eigentlich deine Rolle hier?
Also, ich predig heute.
Echt, oder? Wie ging das?
Naja, der Samuel Heim wäre eigentlich heute hier gewesen und wird predigen und der ist leider krank geworden.
Na, jetzt wird mir einiges klar. Notnagel. Haben Sie keine Alternative gefunden, oder was?
Sehr, sehr nett von dir, aber wer bist du eigentlich?
Ich heiße Alfred.
Mein Sohn nennt, wenn er eine Nacktschnecke findet, die immer Alfred.
Sehr witzig, mein Freund. Aber sag mal, was ist eigentlich deine Rolle jetzt? Also so themenbezogen.
Also irgendwie meine Rolle, irgendwie hat man doch mehrere Rollen, oder? Im Leben. Es wandelt sich doch.
Die Antwort ist ein bisschen einfach. Da machst du dir mal noch mal ein paar Gedanken.
Gut, Alfred, ich hoffe, es wird jetzt nicht so hoch für dich. Wir haben ja die Reihe Identität. Und ja, was ist denn Identität? Letztes Monat war das die Folge da, von dem her vielleicht kleine Wiederholung. Identität bezeichnet eine Gesamtheit von diversen Selbstbildern. Kannst du mir folgen, Alfred? Es gibt neben der individuellen sozialen Identität, also wie ich mich fühle, so als Mensch, wer ich denke, dass ich bin, gibt es ja verschiedene kollektive Identitäten, also meine Rolle in der Gesellschaft, mein Gefühl für ja, meine Nationalität, meine Religion und so weiter. Aber das Thema meine Rolle, ihr sitzt dort hinten, da dreht sich es eigentlich vor allem um die soziale Identität, also mein Ich, mein Selbstbild. Aber so die Entwicklung des Ich und der Rolle hat wiederum ja relativ viel mit den Menschen um mich herum zu tun, von denen ich geprägt werde, die mich auch prägen. Und Identität ist immer irgendwie auch ein Prozess. Es ist ja eigentlich nicht fertig. Genau. Meine Rolle, mein Ich. Was macht mich aus? Wer will ich sein? Von frühester Kindheit an gibt es Menschen, die mich beeinflussen, die euch beeinflussen. Zuallererst natürlich mal frühkindlich die Eltern, das Elternhaus, die Geschwister, die ganze Familie, Oma, Opa, Onkel, Tanten. Dann Kindergarten, Schule, da geht es oft schon los, Freunde, mein Umfeld in der Nachbarschaft, Dorf, Stadt, Vereine, hier ja sehr viel, in Lauben zum Beispiel, die Gemeinde. Aber es geht noch viel weiter, Fernsehen, ja gut, in der Jugend viel mehr dann YouTube, Instagram, TikTok und so weiter. Das alles nimmt Einfluss auf mich, irgendwie. Und irgendwann ist es auch mal so, dass die Eltern eigentlich sehr viel wenig Einfluss haben. Die hoffen, dass sie irgendwie doch ein bisschen in den jungen Jahren nichts verkehrt gemacht haben, weil irgendwann der Einfluss der Freunde viel größer wird. Und das bildet meine Rolle, mein Ich. Der Prozess ist für viele Menschen, für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene, aber oft ein sehr harter Prozess, oft eine Zerreißprobe, die Ich-Findung. Zum einen mal der Leistungsdruck, das geht ja in der Schule schon los, aber auch von den Eltern, man muss ja viel können, musikalisch, kreativ, sportlich, aber auch so der soziale Druck. Gehöre ich dazu? Bin ich gut genug? Bin ich schön genug? Welche Dinge kann ich? Welche kann ich nicht? Warum habe ich nicht, was andere haben? Materielles, Gaben, Partner. Und dann ist vielleicht noch mein Eindruck, dass andere schlecht über mich reden, über mein Aussehen, sich über meine Art lächerlich machen, über meine Fehler herziehen. Mir fällt sofort ein Liedtext von der Sephora Nelson ein, den ich euch jetzt einfach mal vorlese. Du hast gesagt, du bist nicht gut genug. Und ich habe es geglaubt. Und immer schlechter wurde ich. Wie kann es sein, ein Wort verändert meine Welt? Es darf nicht sein, dass es am Ende Recht behält. Du hast gesagt, ich bin nicht schön genug. Und ich habe es geglaubt. Und ganz genau so sah ich mich. Wie kann es sein, ein Wort verändert meinen Blick? Ich war nicht mehr schön und für die ganze Welt so zu sehen. Du hast gesagt, aus dir wird nie etwas. Und ich habe es geglaubt und mich seitdem nicht mehr getraut. Wie kann es sein, man wird von außen programmiert und es kollidiert, bevor man innen resigniert? Ich glaube, dass das jeder kennt. Jeder. Jeder ist von Menschen schon mal enttäuscht worden. Jeder ist reflektiert worden oder auch nicht reflektiert worden und hat gedacht, mei, was bin ich, was kann ich, was habe ich? Ich bin nicht dabei. Mir hat sich schon vor vielen, vielen Jahren ein Satz ins Gehirn gebrannt und der stammt von Søren Kierkegaard. Der hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt. Und dieser Satz heißt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Kurz gesagt, die größte Not kommt vom Vergleichen. Wir vergleichen uns ganz viel. Und über die sozialen Medien ist es natürlich immer viel schneller und viel größer und viel weiter. Und die Bilder, die wir haben, die sind immer perfekter. Und wir denken, wir sind weit weg von dieser Perfektion. Es gibt auch Menschen, die schaffen es, gestärkt und selbstbewusst aus diesem Prozess irgendwo herauszugehen. Aber das sind oft wenige, sind die Macher, die selbstbewusst wirken, irgendwie die Gewinnertypen. Genau, manche sehen vielleicht auch nur so aus. Wenn man so hinter die Fassade von manchen Influencern schaut, dann ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber wir merken, mein Ich, meine Rolle, die ist eigentlich sehr stark abhängig vom Du. Und deswegen ist eigentlich ausschlaggebend, wer ist denn mein Du? Also grundlegend für die Entwicklung meines Ich ist mein Du. Wer bestimmt meine Rolle? Wer reflektiert mich in der Ausübung meiner Rolle, meines Lebens? Wer bestimmt meinen Selbstwert? Wer ist mein Regisseur? Viele Schauspieler versuchen, die Hauptrollen zu bekommen. Nur da gibt es Geld, nur da gibt es Ansehen, nur da gibt es den meisten Applaus. Und ganz ausschlaggebend für die Ausübung von einer Rolle ist nicht allein das Drehbuch allein, sondern ist der Regisseur. Der Regisseur reflektiert mich in dem, wie ich diese Rolle ausfülle. Sicherlich sind die Gaben und Talente auch ein Thema. Im Leben ist es so, die Frage, meint mein Gegenüber es gut mit mir? Ich wünsche uns allen von euch von ganzem Herzen, dass es unsere Du's gut mit uns gemeint haben, dass es unsere Eltern gut mit uns gemeint haben, unsere Familien, unsere Freunde. Und wenn man so in die Schulen oder in andere Gemeinschaften reinhört, dann ist es sich gegenseitig, ich sage einfach mal so, zu verarschen, sich gegenseitig runterzuziehen, die Schwächen des anderen rauszuholen. Die Petra nickt in der Hauptschule, kennt man das wahrscheinlich, ist an der Tagesordnung, weil indem ich die Schwächen des anderen darstelle, decke ich meine eigenen ein Stück weit zu. Deswegen ist es gut, Menschen zu haben, Du's zu haben, die es gut mit mir meinen. Und ich glaube, wenn ich in die Runde so schaue und mich selbst reflektiert, dann ist es nur teilweise so, dass man Menschen hat, die es gut mit einem meinen. Ich will nochmal auf dieses Lied von der Sephora Nelson zurückkommen, weil das endet nicht so, wie ich am Schluss vorgelesen habe, sondern da gibt es noch zwei Verse, einen lese ich vor und der heißt, es tut mir leid, ich kann dir nicht mehr glauben, schon viel zu lang ließ ich die Kraft mir rauben. Gott hat gesagt, ich bin unendlich wertvoll und ich bin schön und besser noch als gut genug. Der ist so gut, den lese ich nochmal. Es tut mir leid, ich kann dir nicht mehr glauben. Schon viel zu lang ließ ich die Kraft mir rauben. Gott hat gesagt, ich bin unendlich wertvoll und ich bin schön und besser noch als gut genug. Saugt es einfach auf. Wenn ihr nichts mitnehmt von dem Gottesdienst, dann nehmt das mit. Gott sagt, ihr seid besser noch als gut genug. Wer meint es gut mit mir? Wer meint es wirklich gut mit mir? Eins weiß ich, Gott meint es gut mit mir. Gott meint es gut mit euch. Und die Sabine hat am Anfang diesen schönen Satz aus Psalm 139 schon vorgelesen. Also nicht ein Satz, sondern vier Verse eigentlich. Auch die will ich euch nochmal vorlesen. Du Gott hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll, gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Wie sehr ringen wir Menschen darum, gesehen zu werden. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben und noch bevor einer von ihnen begann, wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott, es sind so unfassbar viele. Eigentlich ein schöner Liebesbrief. Gott sagt, bevor du eine Rolle bekommst, bevor du eine Aufgabe bekommst in deinem Leben, lege ich deinen Wert fest. Und dieser Wert ist unendlich wertvoll. Egal, wer was über dich sagt. Weil du wertvoll bist, investiert Gott in dich. Das merkst du vielleicht manchmal nicht und du denkst vielleicht manchmal genau das Gegenteil. Und es gibt verschiedene Geschichten, wo Gott in Menschen investiert. Ich weiß nicht, wer von euch den Namen Christine Kane kennt. Eine Australierin. Ich habe sie zweimal gehört auf dem Willow Creek Kongress. Und sie hat einmal zum Thema Wüstenzeiten was gesagt. Sie musste in Australien, ich weiß nicht mehr, wie lang es war, ungefähr 3 Jahre durch eine echte Wüstenzeit gehen, eine richtige Durststrecke. Und sie hat zu Gott gesagt, Gott, was willst du eigentlich? Was soll ich hier? Ist doch alles, was bringt es hier? Im Nachhinein hat sie gemerkt, Gott hat sie vorbereitet für ihre Aufgabe. Als ich heute früh mit dem Joe nach dem Gottesdienst geredet habe, hat er mir erzählt von dem Buch und ich hatte das Beispiel aus dem Buch auch schon im Hinterkopf. Abgewandelte Geschichte. In der U-Bahn wird ein Fahrgast überfallen und geschlagen und ein anderer geht dazwischen und mit einem Schlag trifft er diesen Angreifer so, dass der tot ist. Er selber, sein komplettes Leben ist komplett auf den Kopf gestellt, er wollte nur helfen. Was ist passiert? Totschlag, Verurteilung, Gefängnis, weg vom Fenster. Man kann sich es recht gut vorstellen und genauso war es damals bei Mose. Das ist nur die moderne Fassung. Einer der Israeliten wurde von einem ägyptischen Wachmann geschlagen. Dem Mose stiegen die Emotionen hoch. Was macht er? Geht hin, schlägt diesen Wachmann und schlägt ihn zu Tode. Was war die Folge? Er musste fliehen und er floh nach Midian. 40 Jahre war er dort. So steht es in Apostelgeschichte 7, Vers 30. 40 Jahre war er in Midian, hat dort geheiratet, Kinder bekommen und Gott holt ihn dann wieder aus der Flucht zurück und sagt, führe du mein Volk aus Ägypten. 40 Jahre Vorbereitungszeit. Ich hätte die Geduld nicht, aber Gott hat einen anderen Fahrplan und Zeitplan. Viele Missionare und Prediger erfahren erst Jahre und Jahrzehnte später, manchmal durch Zufall und wahrscheinlich nur sehr selten, wie Menschen von ihnen beeinflusst wurden. Wie Menschen durch ihre Predigt, wo sie vielleicht den Eindruck gehabt hatten, mei, der Gottesdienst, das war gar nichts. wo Menschen sagen, genau in dem Gottesdienst hat mich Gott durch dich angesprochen. Wie wertvoll ist es, sich in Gottesdienst zu stellen, und wie wenig können wir einschätzen, wie uns Gott gebrauchen kann, unsere Rolle. Ich habe einen so einen Zwischenteil, und der heißt, und der ist ganz wichtig, verwechsle niemals deine Rolle oder deine Aufgabe mit deiner Identität in Christus. Ich glaube, das ist unser größtes Problem vielleicht oder das größte Risiko. Du bist nicht, was du über dich denkst. Du bist nicht, was andere über dich sagen. Du bist auch nicht, welche Rolle du gerade ausübst. Und du bist nicht deine Aufgabe. Du bist einzig und allein das, was Gott über dich sagt und was Gott über dich denkt. Dazu ist es wichtig, die Fakten zu studieren, die Gott über dich sagt. Und dein Herz davon zu überzeugen. Nicht nur der Kopf muss es kapieren, sondern das Herz. Nämlich, dass du wertvoll bist, geliebt und angenommen, dass du versöhnt bist, geheilt, erhöht, gerecht gemacht, versorgt und mit allen Segnungen des Himmels beschenkt. Gott hat dich durch Christus zu seinem Sohn und seiner Tochter gemacht. Das ist Fakt. Das Problem ist, dass wir unsere Identität oft in ganz anderen Dingen suchen. Zuallererst in unserem Beruf. Wie oft passiert es, wenn Leute irgendwie beruflich ausgenockt werden, manchmal sogar, wenn sie in Ruhestand gehen, dass sie noch Wochen und Monate erzählen, welche Aufgabe sie hatten und wie wichtig es war, dass sie im Betrieb sind und dass es ohne sie ja gar nicht funktioniert und so. Vor allem, wenn man rausgerissen wird durch eine Krankheit zum Beispiel, und plötzlich ist die gesamte Identität irgendwie weg. Das Elternsein ist genau das Gleiche. Manche identifizieren sich komplett und voll und ganz in ihrer Rolle als Vater oder Mutter. Jugendliche haben aber irgendwann einfach mal den Drang, dass sie sagen, ciao Eltern, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Und die Eltern haben ein Riesenproblem dabei. Es gibt noch viele andere Beispiele, um ein Grundproblem zu veranschaulichen, nämlich, wenn du deine Identität an was zeitlich Begrenztes koppelst, dann wird es immer Schmerzen erzeugen und Krisen hervorrufen. Deine Identität hat nichts mit deiner Rolle oder deinen Aufgaben zu tun, beziehungsweise wir müssen versuchen, es einfach zu trennen. Und die Lösung dabei ist, in Gott zu finden. Wie soll es anders sein? Er hat dich durch Christus zu seinem Sohn und seiner Tochter gemacht. Er hat dir eine ewige Identität gegeben. Und dann wird dieser Satz vielleicht nochmal klarer, wenn sich jemand zu Gott bekehrt, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, was Neues ist geworden. Die Identität ändert sich komplett. Ich muss mich nicht mehr identifizieren, nur durch Arbeit, durch meine Leistung, durch das, was ich habe. Ich kann mich komplett befreien davon. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, aber es ist wert, diesen Weg zu gehen. Mir schwimmen nicht mehr die Fälle davon. Minderwertigkeit gehört eigentlich dann der Vergangenheit an. Angst, die du hast, verschwindet. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Ich glaube, wir müssen uns immer mehr ins Bewusstsein rufen, wer wir in Gottes Augen sind. Wir werden einfach die Möglichkeit haben, so zu sein, wie wir sind. Es ist nämlich dann egal, was andere von uns sagen. Du musst dir ja keine schlechten Gedanken über dich selbst machen. Du hast eine ganz andere Basis. Du kannst frei sein, weil du frei bist. Der Paulus schreibt an verschiedenen Stellen seiner Briefe, also sind die überschrieben mit die Freiheit eines Christenmenschen. Und wir denken uns oft, ja, aber ich muss als Christ doch. Und Paulus sagt, nee, sei frei. Jesus macht dich frei. Du darfst es einfach ergreifen, indem dir bewusst wird, wer du bist. Aber damit musst du eigentlich das, was Gott über dich sagt, über alles andere stellen. Du musst nur anfangen, ihm zu glauben. Vom Ich über das Du, also vom Wer bin ich zu dem Wer ist mein Regisseur, kommen wir zum Wir. Ein Satz, der mich schon immer fasziniert hat, den hat der DJ ganz lang unter seinen E-Mails stehen gehabt. Prediger 4, Vers 12. Einer mag überwältigt werden, aber zwei mögen widerstehen und eine dreifältige Schnur reißt nicht leicht in zwei. Jetzt kommt das Kollektiv wieder, die Gemeinschaft, die Menschen um mich herum, die kommen wieder ins Spiel. Aber diesmal mit einem entscheidenden Unterschied. Gott ist Grundlage und Teil dieser Gemeinschaft. Mein Ich, mein Du und die anderen Menschen werden zum Wir. Und Jesus sagt ja, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist heute hier. Und unsere Identität und unsere Gemeinschaft, die wird sich vollkommen unterschiedlich entwickeln, wenn Gott dabei ist oder wenn er eben nicht dabei ist. Auch wie ich mit Menschen umgehe, wird ein ganz anderes sein, wenn ich mit Jesus unterwegs bin oder wenn ich nicht mit ihm unterwegs bin. Wenn ich ihn frage, wie soll ich jetzt gerade mit dem umgehen, der mich nervt? Oder wie soll ich mit der Situation umgehen in der Schule, wenn andere irgendwie gemobbt werden? Ich habe mal gehört von einem, der wurde selber gehänselt in der Schule. Der war immer Zielscheibe. Und der war gläubig. Und er hat gesagt, Jesus, was soll ich machen? Und er hat angefangen, dem Drahtzieher immer einen Schokoriegel mitzubringen. Immer so zwischendrin mal. Einmal die Woche ein Snickers mal ein Mars. Genau. Und nach ein paar Wochen hat der Typ gesagt, sag mal, warum machst du das eigentlich? Das hat einen Unterschied gemacht. Und er hat gemerkt, Provokation sieht anders aus. Außerdem macht es viel weniger Spaß, wenn andere sich nicht aufregen, mir dann sogar noch was schenkt dafür. Ich kann mit Kleinigkeiten manchmal die Welt verändern, wenn ich Jesus frage, Herr Jesus, wie soll ich jetzt mit der Situation umgehen? Eigentlich wäre die Aufgabe von dieser Predigt folgende gewesen. Was sagt Gott speziell zu meiner Rolle im Leben? Als Frau, als Mann, als Ehepartner, als Single, als Kind, als Vater, als Mutter, Bruder, Schwester, in Bezug auf meine Rolle in der Gesellschaft, meine Aufgaben im Leben, Sexualität, mein Verhalten im Alltag. Ja, ist oft ein großer Unterschied zwischen weltlichen Meinungen oder Handlungen oder dem, was ein Christ so sagt. Wenn ich das alles behandelt hätte, würden wir in ein paar Monaten wahrscheinlich noch da sitzen. Die Bibel sagt unendlich viel darüber und sie sagt es nicht im Tu das und tu jenes nicht, sondern sie erzählt Geschichten, wie Menschen unterwegs sind miteinander. Und Jesus als allererstes, der sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr euch untereinander liebt. Daran sollen die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wie ihr miteinander umgeht. Ich bin mir sicher, dass Jesus dir deine Rolle zeigen wird, wenn du ihn in dein Leben hineinnimmst. Und dann macht es gar keinen Sinn, wenn ich irgendwelche schlauen Sätze von mir gebe über deine Rolle im Leben. Ich glaube, Jesus zeigt dir selber, welche Rolle du hast im Leben und welche du einnehmen sollst, welchen Weg du gehen sollst. Und das ist auch ganz wichtig in der Zeit, in der unser Leben von mega vielen Einflüssen irgendwo, wo wir vielen Einflüssen unterworfen sind, die prasseln schon fast auf uns ein. Und deshalb bitte ich dich von ganzem Herzen, dir drei Dinge ins Herz zu schreiben. Ihr könnt sie auch lesen hinter mir. Und das erste ist, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Verlass dich auf Gott. Und wenn es mal nicht so einfach ist, dann der zweite Vers. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Steht im Jesaja. Und Christus spricht, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen.